Liebe Schwestern und Brüder, ich würde zu Beginn einfach sagen, was für ein Gottesdienst. Was haben wir heute erlebt, was hier in Gera geschieht? Ein dynamischer Prozess, Menschen kommen zum Glauben. Gera lebt. Ja, und da steht natürlich auch diese schwierige Frage nach der Wahrheit. Wobei die Wahrheit ist wahrscheinlich immer gleich. Es sind Tatsachen, Zahlen, Daten, Fakten. Aber was sich ändert, das ist unsere Sicht auf diese Tatsachen. Und da leben wir in einem dynamischen Prozess. Und die Gefahr dabei ist natürlich, dass wir gesellschaftliche Entwicklungen, die es nun einmal gibt, wir Menschen sind ja auch nicht statisch. Wenn sich die Welt um uns herum ändert, wenn sich die Technik ändert, wenn sich die Umwelt ändert, dann ändern wir uns ebenfalls. Ja? Und dass wir diese gesellschaftlichen Entwicklungen nicht verwechseln mit der Wahrheit in Jesus Christus. Aber fangen wir an. Wir haben einen Kandidaten. Möglicherweise werden wir bald einen Pastor haben, einen hauptamtlichen Mitarbeiter. Und ich freue mich darauf und ich vertraue auf Gott, dass er uns als Gemeinde in diesem Entscheidungsprozess leiten wird. Er hat da die Fäden in der Hand. Und wir wissen, der Dirk hat es gerade noch mal gesagt, der Kandidat wird sich am 16.04. in einem Gottesdienst vorstellen, er wird dort predigen. Wir haben eine Gemeindefreizeit, an der er teilnehmen wird. Und in der Mitgliederversammlung vom 7.05. können wir dann entscheiden als Gemeinde. Und so er und wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir künftig einen gemeinsamen Weg gehen wollen, dann haben wir wieder einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der uns in der Verkündigung, der Seelsorge und der Leitung dienen wird. Den Bereichen, die zu den Aufgaben eines Pastors nun einmal gehören. Ihr kennt das Zwiegespräch zwischen Jesus und Petrus aus Johannes 21, Verse 15 bis 17, in dem Jesus seinen Jünger Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Und Petrus das auch dann dreimal bejaht und immer wieder antwortet Jesus ihn, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und ein guter Hirte schützt seine Schafe, er geht ihnen nach, wenn sie Schwierigkeiten haben, wenn sie Fragen haben, er ist ihr Seelsorger. Auch geht er ihnen voran oder besser, er gibt ihnen Richtung, also er leitet. Wobei nach unserem Verständnis des allgemeinen Priestertums aus 1. Petrus 2, Vers 9 der Pastor gleicher untergleichen ist. Das ist ein sicherlich schwieriger Spagat, auf den ich heute nicht näher eingehen möchte. Und er verkündet das Evangelium, die frohe Botschaft. Das Titus 1, Vers 9 bis 10, das gehört mit zu seinen Aufgaben. Und an dieser Stelle ist es mir wichtig, der Gemeindeleitung und nicht nur der derzeitigen, sondern auch der letzten Gemeindeleitung zu danken. Nach meinem Empfinden haben wir als Gemeinde nicht nur keinen Mangel erfahren in der Zeit, wo wir keinen Pastor hatten. Nee, es ist sogar noch viel mehr gewachsen. Wir haben heute von den Königskindern gehört, ein Arbeitsbereich, der sich etabliert hat und der sowohl im Bereich der Diakonie als auch des Evangeliums eben ja, wichtig ist, der diesen Bereichen dient. Wir haben die Gemeindefreizeit. Ja, wenn wir überlegen, die Gemeindefreizeiten, die wir lange Zeit hatten, wo es also schwierig war, überhaupt Leute zu begeistern, zu einer Gemeindefreizeit zu kommen. Die letzte Gemeindefreizeit war, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ausgebucht. Die jetzige Gemeindefreizeit ist ausgebucht. Das heißt, wir haben einen guten Geist in unserer Gemeinde und ich finde, da habt ihr unseren Dank dafür verdient. Es ist ein ehrenamtlicher Dienst, nicht nur für Gott, sondern auch an uns. An anderer Stelle haben wir darüber gesprochen, welche Voraussetzungen denn ein möglicher Pastor für unsere Gemeinde mitbringen müsste, um grundsätzlich seinen Dienst in unserer Gemeinde erbringen zu können. Und dort wurde auch über die Frage gesprochen, ob für uns als Gemeinde auch eine Pastorin, eine Frau in Betracht kommt. Für unseren Bund FEG, wurde nach langer Diskussion, ich meine, es war im Jahr 2009, die Frage entschieden, sodass seither auch Frauen an unserer Theologischen Hochschule in Eversbach ausgebildet und immer mehr Pastorinnen in FEGs angestellt werden. Aber unser Bund ist ein kongregationalistischer Bund und dementsprechend ist es immer noch die Entscheidung der Ortsgemeinde, ob sie in einer Frage wie dieser dem Bund folgt oder eine abweichende Auffassung vertritt. Und dies begründet sich zum einen in 1. Korinther 13, Verse 8 bis 10, wo ja, niedergelegt ist, dass bevor Jesus wiederkommt, jegliche Erkenntnis nur Stückwerk ist. Auch das, was wir hören, ist Stückwerk. Und insofern wissen wir nicht, was ist wahr, was nicht. Wir wissen, die Wahrheit ist in Jesus Christus. Und zum anderen ist es nicht an uns, Geschwistern im Glauben an die Erlösung durch Jesus Christus, den rechten Glauben abzusprechen, wenn sie in einer bestimmten Frage, welche eben nicht heilsentscheidend ist, eine andere Auffassung vertreten. Und das geht hervor aus Römer 14, Verse 10 bis 12. Als diese Frage letztens in unserer Gemeinde aufgeworfen wurde, hat ein Mitglied um eine Stellungnahme zu dem gebeten, was uns denn die Bibel dazu sagt. Und aus meiner persönlichen Sicht leider kam es zum damaligen Zeitpunkt nicht zu einer Aussprache hierüber, sodass ich heute versuchen möchte, eine Antwort zu geben. Und normalerweise mag ich es nicht, wenn in einer Predigt fortlaufend Bibelstellen nacheinander zitiert werden. Seht es mir bitte nach, wenn ich es heute angesichts des Themas anders mache, weil es ja gerade darum gehen soll, was uns denn die Bibel selbst zu diesem Thema sagt. In Lukas 8, die Verse 1 bis 2 lesen wir, dass Jesus Christus, ich zitiere, predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die 12 mit ihm und einige Frauen. Mit ihm. Fraglich ist, wie das Wort mit ihm hier zu interpretieren ist. Waren die 12, gemeint sind die 12 Apostel und diese Frauen nur Begleiter? Oder verkündigten sie mit ihm? Festhalten können wir jedenfalls, dass sich unter den Jüngern Jesu Christi Frauen befanden. Alleine im 16. Kapitel des Römerbriefes werden 8 Frauen erwähnt, die zum Mitarbeiterkreis des Apostel Paulus zählen. Unter anderem Phöbe als die Dienerin der Gemeinde in Kenchreae. Legen wir Timotheus 3, Verse 8 und 13 und Philipper 1, Vers 1 daneben, So bilden die Aufseher und die Diener der Gemeinde gemeinsam die Gemeindeleitung. Demzufolge können wir daraus schließen, dass es bereits zu Zeiten des Neuen Testamentes Frauen gab, die in der Gemeinde Leitungsaufgaben wahrnahmen. Und auch erfahren wir von Priska und Junia, die gemeinsam mit ihren Männern zu den Mitarbeitern des Paulus gehörte. Und insbesondere Priska wird in der Apostelgeschichte 18, Vers 26 erwähnt, die wieder gemeinsam mit ihrem Ehemann das Wort Gottes genauer auslegte. Aus dem Umstand heraus, dass der Apostel Paulus in 1. Korinther 11, Vers 5 sagt, dass jede Frau, die in der Gemeinde betet und öffentlich weissagt, dies nicht wie eine Geschorene tun soll, daraus lässt sich schließen, dass Frauen, jedenfalls in Korinth, weissagten und öffentlich in der Gemeinde beteten. Paulus wendet sich an dieser Stelle nicht dagegen, dass Frauen in der Gemeinde weissagen. Er mahnt lediglich, wie es geschehen soll, also in einer bestimmten Ordnung. Das wird uns gleich auch nochmal beschäftigen, diese Frage nach der Ordnung. Die Gabe der Weissagung gehört nach Römer 12 und 1. Korinther 12 zu den Gnadengaben, die Gott durch seinen Geist gegeben hat. Wir feiern Pfingsten. Und was feiern wir denn an Pfingsten? Es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 2, dieses Pfingstereignis, wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und Petrus stand auf und predigte und er verwies auf den Propheten Joel im Alten Testament. Joel 3 sagt voraus, dass Gott seinen Geist, den Heiligen Geist, ausgießen werde über alles Fleisch, das heißt über alle Menschen. Und ich zitiere hier wieder wörtlich, eure Söhne und Töchter werden weissagen. Petrus sieht in der Ausgießung des Heiligen Geistes die Erfüllung der Prophetie des Joel in Apostelgeschichte 2, Vers 16. Das heißt, durch das Anbrechen der Heilszeit mit Jesus Christus hat sich die Rolle der Frau im Volk Gottes gegenüber der des Alten Testamentes grundlegend geändert, sodass Paulus nunmehr mit Recht in Galater 3, die Verse 27 bis 30 schreibt, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Entscheidend ist also, dass wir Christus angezogen haben und uns zu ihm bekannt haben. Dann sind wir Erben. Und Unterschiede, die sich aus gesellschaftlichen Entwicklungen heraus ergeben haben, spielen vor Christus, vor Gott keine Rolle mehr. Auch nicht der Umstand, ob ich als Mann oder als Frau geboren wurde, ich bin Erbe. Und wenn dies vor Gott gilt, so kann das meiner Auffassung nach unter uns Menschen nicht anders sein. Entscheidend ist doch, ob der Mensch, der als Pastor oder als Pastorin der Gemeinde dienen möchte, über die von Gott gegebene Befähigung verfügt. Richtig ist, dass derselbe Apostel Paulus in 1. Korinther 14, Vers 34, das heißt auch noch im gleichen Brief, davon gesprochen hat, dass Frauen in der Gemeinde beten und weissagen, genauso, ja genau, also dass Paulus, der in diesem gleichen Brief davon gesprochen hat, eben dass Frauen in der Gemeinde beten und weissagen, genauso in diesem Brief schreibt, Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen. Widerspricht sich Paulus hier selbst? Oder geht es ihm um eine spezifische korinthische Situation? Wenn wir das gesamte Kapitel 14, insbesondere die Verse 23 bis 40 lesen, werden wir feststellen, es geht Paulus hier um die Vermeidung von Unordnung. Es geht Paulus um Anstand und Ordnung. Wenn wir Paulus nicht unterstellen wollen, dass er sich im selben Brief widerspricht, ist es nach meiner Erkenntnis die naheliegende Erklärung, dass es in der Gemeinde in Korinth Frauen gab, die die gottesdienstliche Ordnung störten und diese Frauen, keineswegs alle Frauen, gebietet er zu schweigen. Und wir finden eine vergleichbare Situation auch im 1. Timotheusbrief in der Gemeinde von Ephesus. Dort hatten sich Irrlehren entwickelt, denen Timotheus entgegentreten sollte. Und diese Irrlehren hatten gerade unter den dort ansässigen jungen Frauen eine große Anhängerschaft gefunden. Und Paulus spricht in 1. Timotheus 2 in erster Linie von einem angemessenen Verhalten im Gebet. Im Vers 9 geht es ihm um eine würdige Haltung, die sich in einer sittsamen Kleidung und ohne übertriebenen Schmuck eben ausdrückt. Und im Vers 11 geht es um eine Haltung in der Stille und der Unterordnung. Ja, und richtig, auch hier finden wir wieder im Vers 12 die Aussage des Paulus, einer Frau sei es nicht erlaubt zu lehren, über den Mann zu herrschen, sondern sie solle sich in Stille verhalten. Also Paulus wendet sich hier gegen Frauen, die lehren und dabei Irrlehren verbreiten und andere beherrschen wollen. Deutlicher wird es noch im gleichen Brief, im Kapitel 5, Verse 11 bis 15, wo Paulus die jungen Witwen auffordert, sich nicht von ihrem sinnlichen Verlangen leiten zu lassen, sondern Gutes zu tun und ihre Kinder zu erziehen. Stattdessen, auch das geht aus 5, Vers 13 hervor, rennen sie eben von Haus zu Haus, reden Unsinn, sprechen über Dinge, von denen sie, diese jungen Witwen, offensichtlich keine Ahnung haben. Aber warum hackt Paulus hier gerade auf diesen jungen Witwen herum? Auch hierfür gibt es eine einfache Erklärung. In 1. Timotheus 4, Verse 2 bis 3 lesen wir, dass es in dieser Gemeinde Irrlehren gab, die es verboten, zu heiraten und damit die Ehe und die Familie relativierten. Letztendlich ist es doch so, dass Paulus den jüngeren Witwen und den Frauen der Gemeinde in Ephesus es verbot, in dieser Situation, da die dortigen Irrlehren besonders unter ihnen auf Zuspruch gestoßen waren, zu lehren und diese beherrschende Stellung in der Gemeinde anzustreben. Und hierfür spricht auch, dass Paulus dann im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 1 und 2 schreibt, und hier zitiere ich wieder wörtlich, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus spricht hier von treuen Menschen. Nach meiner Erkenntnis hätte Paulus, wenn er tatsächlich die Auffassung vertreten hätte, Frauen dürften generell nicht lehren. Hier nicht explizit von Menschen, sondern von Männern gesprochen. Und hieraus folgt, dass wir bei der Auslegung von Bibelstellen sehr genau hinschauen müssen, in welchem Kontext sie stehen. Denn ansonsten laufen wir Gefahr, ihnen eine absolute Wirkung zuzusprechen, die sie möglicherweise gar nicht haben. Weil der vom Geist Gottes inspirierte Schreiber, hier der Apostel Paulus, ihnen diese absolute Wirkung gar nicht zuschreiben wollte, weil er eine bestimmte Situation vor Augen hatte. Ich komme noch einmal zurück auf Galater 3, Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Aufgrund des Sündenfalls ist die göttliche Ordnung in Unordnung geraten und es haben sich Menschgemachte, wir können vielleicht auch sagen, gesellschaftliche Unterschiede entwickelt, die nun durch Jesu Opfertod am Kreuz wieder geheilt oder besser aufgehoben wurde. Es gibt in Jesus Christus, soweit es eben um menschgemachte Unterschiede geht, nicht mehr Mann und Frau, sondern es gibt Menschen, die die Erlösung durch den Opfertod Jesu Christi für sich angenommen haben, sich zu ihm bekennen und ein Leben mit Jesus aufrichtig in all ihrer Begrenztheit führen wollen. Das hebt die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, wie Gott sie geschaffen hat, nicht auf. Nicht umsonst hat Gott uns individuell als Mann und Frau geschaffen. Und Mann und Frau ergänzen sich und werden dann in der Ehe ein Fleisch. Aber aus der Tatsache heraus, dass auch Frauen offensichtlich die Gnadengaben des Heiligen Geistes empfangen haben und auch heute noch empfangen. Nicht alle Frauen, genauso wenig wie alle Männer. Ja? Aber die Frauen, die sie empfangen haben, führt in dieser Unterschiedlichkeit nicht dazu, dass es diesen Frauen verboten wäre, uns mit diesen gottgegebenen Gaben auch zu dienen. Und die schließt die Möglichkeit mit ein, dass auch eine Pastorin als solche einer Gemeinde mit der Leitung, der Verkündigung und der Seelsorge dienen kann. Amen.